Ja, herzlichen Dank, schönen guten Abend wünsche ich Ihnen und ich freue mich, nochmal hier sein zu können. Ich habe einige alte Kolleginnen und Kollegen wiedergesehen. Wir waren vor einigen Jahren, Jahrzehnten schon fast, Anfang der 90er Jahre, auf gemeinsamen Touren und haben Austauschprogramme zwischen deutschen und brasilianischen Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen organisiert. Und da sind wir fast bei dem Thema, worum es heute geht. Nämlich, wir spüren, dass sich auf globaler Ebene etwas abgezeichnet hat, was hierzulande nicht nur in der kirchlichen, sondern auch in der nichtkirchlichen Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen wird. Wir erleben sozusagen eine Kräfteverschiebung in den Kirchen weltweit. Die christlichen Kirchen sind längst zu einer Kirche der Armen geworden. Und in dem Maße, wie sie zu einer Kirche der Armen geworden sind, verstärken sie auch die Kämpfe der Armen gegen ihre Ausbeutung und Unterdrückung im Weltmaßstab. Das will ich Ihnen heute kurz vorstellen, aber auch sozusagen mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, welche konzeptionellen Gegenentwürfe denn hier formuliert werden. Ich möchte mit einem Zitat anfangen. Das derzeitige Flüchtlingsproblem in Europa ist nur die Spitze eines Eisbergs. Wir sehen diese Flüchtlinge, diese armen Menschen, die vor dem Krieg und dem Hunger flüchten. Aber an der Wurzel gibt es eine Ursache, nämlich ein böses, ein ungerechtes sozioökonomisches System. Auch mit Hinblick auf die ökologische Krise gilt, der Mensch muss im Zentrum des Systems stehen. Doch das heute herrschende Wirtschaftssystem hat den Menschen an den Rand gedrängt und stattdessen den Gott Geld, das Idol der Stunde, ins Zentrum gerückt. Man muss also an die Ursachen herangehen. Da, wo Hunger herrscht, muss man Arbeitsmöglichkeiten schaffen und investieren. Da der Krieg die Ursache ist, muss man sich um den Frieden bemühen. Das herrschende Wirtschaftssystem hat Geld und nicht den Menschen in den Mittelpunkt gerückt. 17% der Weltbevölkerung besitzen 80% des Reichtums. Heute führt die Welt Krieg gegen sich selbst. Das ist ein Zitat von Papst Franziskus aus Rom. Dieses Zitat, das ich Ihnen vorgelesen habe, finden Sie in keiner deutschen Zeitschrift, wird auch nirgendwo auf Deutsch unter die Menschen gebracht. Man weiß auch warum. Ich möchte Ihnen jetzt eine etwas unübliche Wahlkampfkampagne vorführen. Interessant ist ja, dass die Linkspartei in ihrem Wahlkampf in Rheinland-Pfalz mit dem Papst Franziskus Wahlkampf macht, mit einem Zitat: Wenn die Politik wirklich den Menschen dienen soll, darf sie nicht Sklave der Wirtschaft und der Finanzwelt sein. Das sind etwas verdrehte Welten. Und wenn ich das so sage, gerade auch hier in Wuppertal, dann weiß ich auch, was das bedeutet. Nämlich, dass die Linkspartei, glaube ich, parteipolitisch die einzige Größe ist, die sozusagen mit einem solchen Zitat des Papstes Werbung macht. Ich vermisse auch die katholische Kirche, dass sie mit einem solchen Plakat nicht an die Öffentlichkeit geht. Oder auch, und das ist, möchte ich gleich deutlich machen, nicht nur die katholische Kirche, sondern wir haben es mit einer ökumenischen Übereinkunft aller Kirchen weltweit zu tun, die darin übereinstimmen, dass das herrschende Wirtschaftssystem, von dem wir alle profitieren, zerstörerisch für die Mehrheit der Weltbevölkerung und für diesen Globus ist. Vor anderthalb Jahren hat der jetzige Papst mit einem beiläufigen Schreiben, apostolischen Schreiben, Evangelii Gaudium, von der Freude des Evangeliums zu einer unglaublichen Irritation geführt. Darin heißt es: Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung, nein zur neuen Vergötterung des Geldes, nein zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen, nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt. Diese Wirtschaft tötet. Das sind vielleicht Slogans, die man bei Occupy oder bei Attac vermuten würde, aber doch nicht in der römisch-katholischen Kirche. Mit diesen wenigen Sätzen, die ich hier vorgelesen habe, und ich möchte Ihnen gleich das nochmal im Detail ausführen, sehen Sie, dass auf globaler Ebene und wenigstens programmatisch die Kirchen nicht mehr Stützen eines ausbeuterischen kapitalistischen Weltsystems und ihrer Profiteure sind. Das ist meine Grundthese und die möchte ich gleich in einigen Thesen ausführen. Meine erste These lautet, es gibt auf der Ebene der Beschlüsse des Ökumenischen Rats der Kirchen. Der Ökumenische Rat der Kirchen ist ein Zusammenschluss aller nicht römisch-katholischen Kirchen, etwa 350 Kirchen aus der ganzen Welt sind in diesem Ökumenischen Rat versammelt. Es gibt auf der Ebene der Beschlüsse des Ökumenischen Rats der Kirchen und der Verlautbarung des Papstes eine klare Übereinstimmung in der Ablehnung des neoliberalen, destruktiven Kapitalismus. Warum? Man ist sich darin einig, dass der Kapitalismus eine Religion ist, und zwar eine zerstörerische Religion, die genauso zerstörerisch ist wie der religiöse Fundamentalismus, den der Westen hauptsächlich im islamischen Fundamentalismus ausmacht. Mit diesem Papst in Rom hat sich die Lage der Christenheit grundsätzlich geändert. Nämlich nun liegt mit dem Papst in Rom und auch mit seiner medialen Möglichkeit, die er weltweit darstellen kann, endlich eine Übereinstimmung vor in einer inhaltlichen Weise, wie wir sie bislang nicht gehabt haben. Es gibt eine große Ökumene aller Kirchen weltweit, von der römisch-katholischen Kirche über die evangelischen Kirchen, die anglikanischen Kirchen, die orthodoxen Kirchen, viele kleinere Kirchen aus Ost und West, Nord und Süd, die darin besteht, dass das herrschende Zivilisationsmodell tödlich ist. Wir haben es mit einem System zu tun, das den Planeten zerstört, und die ersten Opfer dieser Zerstörung sind die Armen weltweit. Das ist eine Übereinstimmung, die in unseren Kirchen, aber auch in den Medien verschwiegen und verdrängt wird und wo die Kirchen, glaube ich, nicht gerne mit an die Öffentlichkeit gehen. Nämlich wer so redet, muss auch wissen, dass er dann sich mit denen bei denen unbeliebt macht, die von diesem System profitieren. Die Kritiker sind also beunruhigt. Sind deshalb beunruhigt, weil Papst Franziskus und in völliger Übereinstimmung mit den anderen Kirchen der Ökumene sehr präzise das herrschende Wirtschaftssystem kritisiert und nicht nur kritisiert, sondern auch als entscheidende Ursache für die globalen Probleme benennt. Ich habe Ihnen einige Zitate mitgebracht, weil man es selten zu lesen bekommt. Das ist aus diesem Schreiben von 2014, Evangelii Gaudium von Papst Franziskus. Darin heißt es, in diesem Zusammenhang verteidigen einige noch die Überlauftheorien, Trickle-Down-Theories, die davon ausgehen, dass jedes vom freien Markt begünstigte Wirtschaftswachstum von sich aus eine größere Gleichheit und soziale Einbindung in die Welt hervorrufen vermag. Diese Ansicht, die nie von Fakten bestätigt wurde, drückt ein undifferenziertes, naives Vertrauen auf die Güte derer aus, die die wirtschaftliche Macht in Händen halten, wie auch auf die sakralisierten Mechanismen des herrschenden Wirtschaftssystems. Und inzwischen warten die Ausgeschlossenen weiter. Diese Formulierung spricht doch für sich. Was wird denn hier gesagt? Hier wird also gesagt, dass es mit einem ideologischen System zu tun haben, das nie von Fakten bestätigt wurde, aber von dem man so tut, als würde es eine Lösung für die globalen Probleme hervorbringen. Das Ganze wird in diesem Text so ausgedrückt, dass man sagt, dieses ist eigentlich ein naives Vertrauen auf diejenigen, die davon profitieren und die wirtschaftliche Macht in ihren Händen halten. Und dabei geht es so zu, dass man die Mechanismen des Wirtschaftens sakralisiert. Das heißt also, hier wird etwas sakral gestellt, heilig gesprochen, als unantastbar dargestellt, um sozusagen die Macht der Herrschenden weltweit bestätigen zu können. Und dann der Nachsatz, darauf verlässt man sich, aber die Opfer, die Ausgeschlossenen, warten weiter. Interessant ist nun, dass alle Kirchen in dieser weltweiten Kritik übereinstimmen. Sie können ja auch gar nicht anders. Die Mehrheit der Christen sind weltweit die Armen, die Opfer dieses Systems sind. Und jede ökumenische Versammlung, die zustande kommt, und ich war im Jahre 2014 in Busan bei der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen dabei, wo wir solche Beschlüsse gefasst haben, da waren wir als Christen, als Kirchen aus dem Norden die Minderheit. Das heißt, die Mehrheit der Christen und die Mehrheit der Kirchen spüren, dass sie Opfer eines solchen Wirtschaftssystems sind. Sie können gar nicht anders reden. Und diese Mehrheit hat in dem Papst Franziskus, der aus Argentinien kommt, sozusagen eine mediale Stimme gefunden, die ausdrücken kann, was die Mehrheit dieser Weltgesellschaft erfährt und welche Änderungen sie erwartet. Die Gralshüter der neoliberalen Rechtgläubigkeit auch in Deutschland sind zutiefst irritiert und alarmiert. Ich nenne Ihnen einige Stimmen. Der FAZ hat gesagt, hier irrt der Papst. Die Zürcher NZZ hat gesagt, was wir hier haben, ist ein Kapitalismus- und technologiekritischer Impetus. Die Süddeutsche Zeitung hat gesagt, diese Wirtschaft tötet, diese drei Worte sind falsch, fälscher geht's nicht. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat gesagt, was wir hier haben, sind Worte, die allenfalls Gegner der Marktwirtschaft erfreuen können. Das politische Magazin Cicero hat gesagt, wir haben es hier mit einer antikapitalistischen Kampfschrift zu tun und einen Frontalangriff auf die Wirtschaftsweise des Westens. Damit sind die Fronten klar. Und ich glaube, Ihnen ist vollkommen klar, weshalb diese Position und auch diese Argumente, die ich Ihnen gleich noch einzeln vorstellen werde, weshalb die nicht in der Öffentlichkeit und auch nicht in den Medien und auch nicht von unseren Kirchen propagiert werden. Nämlich was der Papst macht, hat er genau so gesagt, wie ich es nenne. Er hat gesagt, wir brauchen eine mutige kulturelle Revolution, weil das gegenwärtige System nicht mehr haltbar ist. Dazu ein Zitat. Im letzten Jahr, da habe ich falsch geschrieben, das war 2015, am 9. Juli letzten Jahres auf seiner Reise durch Lateinamerika hat der Papst eine Begegnung gehabt mit Mitgliedern sozialer Bewegungen in Bolivien, in Santa Cruz. Ich dachte mir, ich bringe Ihnen einfach mal diese Zitate, dass Sie das auch im Originalton kennenlernen können. Dort hat er bei dieser Versammlung der sozialen Bewegung gesagt, dem Ökosystem werden Schäden zugefügt, die vielleicht irreversibel sind. Die Erde, die Völker und die einzelnen Menschen werden auf fast barbarische Weise gezüchtigt. Und hinter so viel Schmerz, so viel Tod und Zerstörung riecht man den Gestank dessen, was Basilius von Caesarea den Mist des Teufels nannte. Das hemmungslose Streben nach Geld, das regiert. Der Dienst am Gemeinwohl wird außer Acht gelassen. Wenn das Kapital sich in einen Götzen verwandelt und die Optionen der Menschen bestimmt, wenn die Geldgier das ganze sozioökonomische System bevormundet, zerrüttet es die Gesellschaft, verwirft es den Menschen und macht ihn zum Sklaven, zerstört die Brüderlichkeit unter den Menschen, bringt Völker gegeneinander auf und gefährdet, wie wir sehen, dieses unser gemeinsames Haus, nämlich diese Erde, die wir bewohnen. Ich möchte mich nicht damit aufhalten, sagt er weiter, die üblen Auswirkungen dieser subtilen Diktatur zu beschreiben. Ihr kennt sie. Also hier spricht der Papst davon, wir haben es mit einem Wirtschaftssystem zu tun, das funktioniert wie eine subtile, heimliche, nicht öffentliche Diktatur. Wir haben es also mit einer Diktatur zu tun. Wir glauben, wir würden in einem freien, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen System leben und hier hält uns der Papst aus Rom einen Spiegel vor und sagt, ihr lebt in einer verheimlichten Diktatur. Dann fährt er fort. Die erste Aufgabe ist, die Wirtschaft in den Dienst der Völker zu stellen. Die Menschen und die Natur dürfen nicht im Dienst des Geldes stehen. Wir sagen Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der sozialen Ungerechtigkeit, wo das Geld regiert, anstatt zu dienen. Diese Wirtschaft tötet. Diese Wirtschaft schließt aus und diese Wirtschaft zerstört die Mutter Erde. Kräftige, würde sagen prophetische Worte, aber es ist eine Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, die für die Mehrheit dieser Weltbevölkerung genau das wiedergibt, was sie erlebt. Damit komme ich zu meiner zweiten These. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Millionen Menschen wären anders, würden die Menschenrechte beachtet. Die Menschenrechte sind die Bedingung für die Möglichkeit einer alternativen und zukunftsfähigen Gesellschaft. Die sozialen Menschenrechte, über die ich gleich reden möchte, auch im Anschluss an die Kritik der Kirchen an dem bestehenden gesellschaftlichen System, die sozialen Menschenrechte hat man vergessene Rechte genannt. Und dabei sind sie eine Antwort auf die Krise des Kapitalismus. Nochmal ein kurzes Zitat, das letzte von Papst Franziskus in Bolivien, in Santa Cruz, bei diesem Treffen mit den Mitgliedern sozialer Bewegung. Dort hat er gesagt, es existiert ein System mit anderen Zielen. Ein System, das trotz der unverantwortlichen Beschleunigung der Produktionsrhythmen, trotz der Einführung von Methoden in Industrie und Wirtschaft, welche um der Produktivität willen die Mutter Erde schädigen, weiterhin Milliarden unserer Brüder und Schwestern die elementarsten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verweigert. Was Sie hier finden ist, dass ein Kriterium genannt wird, an dem sich zeigt, was von einem Wirtschaftssystem zu halten ist. Und dieses Kriterium, an dem sich alles bemisst, ist das Leben der Menschen. Hier wird also gesagt, die ganze Beschleunigung, technologische Entwicklung, die Entwicklung der Produktionsrhythmen hat ja gar nicht dazu geführt, um Not und Elend und Armut und Hunger auf dieser Erde zu bekämpfen, sondern umgekehrt, dieses sich so erfolgreich gebende System verweigert Milliarden von Menschen die grundlegenden, elementarsten wirtschaftlichen und sozialen, kulturellen Rechte. Wenn wir heute davon sprechen, dass eine andere Welt möglich ist, um den Slogan von Attac aufzugreifen, dann halte ich es für entscheidend, von den Menschenrechten auszugehen. Die Menschenrechte sind keine Lyrik, auch kein bloßer Moralismus, sondern sie sind die Bedingung für die Möglichkeit einer anderen, alternativen, zukunftsfähigen Gesellschaft und Wirtschaft. Als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Jahre 1948 verkündet wurde, war dies eine Antwort auf die unsäglichen Leiterfahrungen des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs, in dem ein weltweiter, globaler Gegenentwurf den Menschen versprochen worden ist. Aber es viel zu wenig auch im öffentlichen Bewusstsein verankert ist, ist die Tatsache, dass die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte eine Antwort auf die katastrophale Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts darstellt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man endlich eins errungen, worum jahrzehntelang gekämpft worden ist, nämlich dass die bürgerlichen Menschenrechte mit der Verteidigung bürgerlicher Freiheiten gegenüber dem Staat, Rederecht, Versammlungsrecht, Pressefreiheit und dergleichen, verwoben wurden mit der Tradition des Sozialismus, mit ihrem Kampf um die sozialen Menschenrechte. Wir haben es also mit einem großen Versprechen zu tun, in einem kleinen historischen Fenster, wo beide Traditionslinien verknüpft worden sind und der Weltgesellschaft wurde versprochen, ein Leben in Freiheit von Furcht und Not führen zu können. Versprochen wurde ein Recht auf Arbeit. Es wurde versprochen, ein Recht auf soziale Sicherheit zu haben, Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, das Recht auf eine Arbeit, von der man leben kann, das ist mehr als ein Mindestlohn, das Recht auf befriedigende und gesunde Arbeitsbedingungen, ein Recht auf Nahrung und ein Recht auf Wohnung. Wenn Sie das hören, merken Sie es damit, die grundsätzlichen ökonomischen, sozialen, wenn Sie wollen, auch menschlichen Fragen unserer Gesellschaft, auch der Weltgesellschaft beantwortet sind, aufgenommen worden sind. Wir haben es also mit fundamentalen Rechtsansprüchen zu tun, die den Menschen versprochen worden sind, etwas, was eine Lösung der zentralen wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte darstellt. So hat sich dann nach 1948 ein Prozess einer rechtlichen Kodifizierung der sozialen Menschenrechte abgezeichnet. Der Westen hatte immer Schwierigkeiten, diesen historischen Kompromiss von 1948 zu akzeptieren. Aber 1966 waren die Entwicklungsländer auf der Weltebene so stark, dass sie gemeinsam mit den sozialistischen Ländern dafür sorgen konnten, dass im Jahre 1966 zwei ganz wichtige Pakte geschlossen worden sind. Und zwar einmal der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und im selben Jahr der sogenannte Sozialpakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte. Das ist mehr als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Bei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahre 1948 hat man den Menschen etwas versprochen, man hat das proklamiert. Aber beim Pakt geschieht etwas anderes. Da haben sich Staaten darauf verständigt, alles in ihrer Macht Mögliche zu tun, um diese elementaren Menschenrechte durchsetzen zu können und zu wollen. Das war sozusagen auch in der Zeit, in der man vielleicht mit gutem Grund auch noch von einer sozialen Marktwirtschaft in Deutschland hat sprechen können. Also wir haben es mit einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses auf globaler Ebene zu tun, die dazu geführt hat, dass die sozialen Menschenrechte kodifiziert worden sind und in einem Pakt formuliert worden sind. Also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Der Philosoph Jürgen Habermas hat die Menschenrechte eine realistische Utopie genannt. Diese Formulierung ist wunderbar, weil sie nämlich zeigt, dass dass Humanität und Gerechtigkeit nicht in eine utopische Zukunft verlagert werden, sondern bereits in den Menschenrechten rechtlich verankert sind. Und dass sozusagen rechtlich verankert das Ziel einer gerechten Gesellschaft vor Augen gestellt wird und die Politik damit auch eine Orientierung für ihr Verhalten und ihre Entscheidung und für die gesellschaftliche Entwicklung vorgegeben ist. Diese realistische Utopie der Menschenrechte ist so etwas wie der Kompass. Ein Kompass, der die Richtung gibt und gleichzeitig auch den Kampf um das Recht, nämlich um das Menschenrecht, nährt. Und dabei ist klar, die Menschenrechte liegen als Recht vor, müssen aber gleichzeitig auch wieder immer wieder neu erstritten und erkämpft werden. Noch immer gilt, was die Internationale der Arbeiterbewegung in ihrem großen Lied besingt, nämlich: Die Internationale erkämpft das Menschenrecht, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, müssen wir schon selber tun. Leeres Wort der armen Rechte, leeres Wort der reichen Pflicht. In diesem Lied sehen Sie genau diese Spannung. Den Kampf der Beleidigten der Geschichte um ihr Recht und gleichzeitig auch die Demaskierung der Rede der Reichen, wie es hier heißt, von den Menschenrechten und die Verweigerung der Reichen zu sagen, dass es eine Pflicht gibt, eine Pflicht für Gerechtigkeit und Humanität zu sorgen. Damit wird klar, die Menschenrechte müssen erkämpft werden, aber sie enthalten eine Zielperspektive für politisches Handeln und sie legitimieren den Kampf genau um diese Menschenrechte. Damit komme ich zu meiner dritten These. Heute werden die Rechte der Menschen immer noch verletzt, obwohl es diesen Pakt, diesen Sozialpakt gibt, obwohl es die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gibt. Während auf der anderen Seite die Rechte der Unternehmen rechtlich geschützt sind. Und nicht nur das, wir erleben eine Umkehrung der Menschenrechte. Das möchte ich kurz ausführen. Ich möchte etwas erzählen, und wenn ich die Kollegen von Bayer hier sehe, dann kennt ihr das alles, aber ich möchte hier aus den Philippinen berichten. Als ich im letzten Jahr auf den Philippinen war und leider nicht mit euch nach Brasilien fahren konnte, habe ich Interviews geführt mit Beschäftigten der Firma Dedac, einem Zulieferbetrieb der Firma Continental in einer Exportproduktionszone in der Nähe von Manila. Exportproduktionszonen, das sind die Lieblinge der Weltbank. Nämlich in diesen Exportproduktionszonen wird nur für den Export produziert und dafür gelten die einheimischen Arbeits- und Sozialschutzgesetze nicht. Das heißt, im Klartext, die Löhne sind niedriger, man wirbt die Investoren zu investieren in den Exportproduktionszonen mit dem Motto No Union, No Strike, keine Gewerkschaften, kein Streik. Man hat es also mit friedlichen Arbeitern zu tun. In diesen Interviews haben mir die Kollegen, von der Zulieferfirma von Continental darüber berichtet, wie 10 ihrer Kollegen entlassen worden sind wegen gewerkschaftlicher Betätigung. Sie wollten so etwas wie einen Betriebsrat gründen, eine unabhängige, freie Gewerkschaft. Alle waren befristet beschäftigt. Also was wir hier mit Leiharbeit und befristeter Beschäftigung haben, ist dort 100% durchgesetzt. Die Löhne liegen unterhalb des Mindestlohnes und das ist auch ein Lohn, von dem man immer noch nicht leben kann. Die Arbeiter beklagten sich, dass sie bei der Produktion von Leiterplatten keinen entsprechenden Schutz vor gesundheitsgefährlichen Stoffen haben, auch nicht darüber informiert werden, wie gesundheitsgefährlich diese Stoffe sind. Urlaub haben sie nicht. 6 Tage Arbeit, 0 Tage Urlaub, keine Sozialversicherung. Als sie darum gekämpft haben, dass ihre unbefristete Beschäftigung auf reguläre Anstellung umgestellt wird, darauf hätten sie nämlich nach philippinischem Arbeitsrecht nach einem Jahr Beschäftigung recht, wurden sie entlassen. Das gibt es 100-fach, 1000-fach in vielen multinational tätigen Unternehmen, gerade aus der Textilindustrie ist das ja auch bekannt. Was hier geschieht, ist eine systematische Verletzung von Menschenrechten. Das ist nicht nur einfach soziale Missstände, die man dann abstellen könnte, sondern es gibt ein Menschenrecht auf gewerkschaftliche Betätigung. Das ist seit 1948 in mehreren Übereinkünften der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, ausdrücklich anerkannt worden. Es gibt das Recht auf einen angemessenen Lohn. Angemessener Lohn heißt, dass man von dem Lohn sich und seine Familie angemessen ernähren kann. Klammer auf, Der DGB hat bei der Einführung des Mindestlohnes von 8,50 Euro, auf den wir so stolz sind, dass wir ihn endlich haben, ein Gutachten machen lassen, wie ein menschenrechtsgemäßer Mindestlohn für Deutschland aussehen müsste. Er müsste etwa bei 10,80 Euro liegen. Also es gibt ein Recht auf einen angemessenen Lohn, und zwar als Menschenrecht. Und schließlich, es gibt das Recht auf gesunde Arbeitsbedingungen und auch das Recht auf einen regelmäßig bezahlten Urlaub. Also haben es hier mit Menschenrechtsverletzungen zu tun. Denken Sie natürlich, naja, auf den Philippinen oder Brasilien oder in Ländern des Südens, da gibt es das. Wie sieht es denn in Europa und in Deutschland aus? Ein Beispiel. Ohne weitere Debatten hatte der Bundestag im Jahre 2013 ein Gesetz durchgewunken, mit dem das Übereinkommen der ILO Nummer 189 über die Rechte von Privatangestellten, Hausangestellten ratifiziert worden. Man dachte natürlich, diese Privatangestellten, Hausangestellten, die für die Wohnungsreinigung, bei der Kinderbetreuung oder auch bei der Pflege, die Polinnen in unseren Häusern beschäftigt sind, das wäre kein größeres Problem, das könnte man durchwinken. Tatsache ist, das ILO-Abkommen sieht vor, dass jeder, der als Privatangestellter in einem Haushalt tätig ist, eine 24-ständige Ruhepause hat. Das deutsche Gesetz hat eine Ausnahmeregelung von dieser Mindestvorschrift der menschenrechtlichen Regelung gesetzlich verankert und damit den Schutz von Hausangestellten schwächer gestellt, als das die ILO mit ihrem Entwurf eines Übereinkommens vorgesehen hatte. Die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung, ein weiteres Beispiel, belegt, dass es seit einigen Jahren eine zunehmende Strategie in Deutschland gibt, Druck auf Betriebsräte und Gewerkschaften in einer Weise auszuüben, wie das in den USA seit langem bekannt ist. Man nennt das dort Union Busting, also Gewerkschaften vergraulen. Was hier geschieht, ist nicht einfach nur eine Taktik, um sozusagen den Betrieb gewerkschaftsfrei zu halten, sondern das ist ein Verstoß gegen das Menschenrecht auf gewerkschaftliche Betätigung, das im ILO-Einkommen 87 und anderen Völkerrechtsquellen breit garantiert ist. Und schließlich auf europäischer Ebene, die Troika aus Vertretern der Europäischen Zentralbank, des Internationalen Währungsfonds und der EU-Kommission haben durch ihre Kürzungspolitik die verbrieften Rechte in Südeuropa, in Spanien, Portugal und Griechenland beschädigt oder gar verletzt. Wenn Griechenland gefordert wurde, die Mindestlöhne abzusenken, Urlaubszeiten zu kürzen, das Arbeitslosengeld herabzusetzen, Kündigungsfristen abzusenken oder vereinbarte Tarife aufzuheben, dann wird hier ein Kernbereich der Grund- und Menschenrechte verletzt. Und das in Europa. Die ökonomische Globalisierung wird immer mehr durch rechtliche Standards gestaltet und abgesichert. Wer gegen diese Regeln des globalen Handelns oder bei Investitionen verstößt, riskiert ein Verfahren vor einem Schiedsgericht und er riskiert hohe Strafen. Doch dieser Grundsatz gilt für die Wirtschaft, nicht aber für die Rechte der Menschen. Ist eine Irreführung, wenn so getan wird, dass die Staaten ihre Handlungsfähigkeit in der Globalisierung verlieren würden, dass die nationalen Staaten angesichts der Globalisierung nicht mehr steuern könnten. Umgekehrt ist es der Fall, das erleben wir bei der jetzigen Debatte um das TTIP-Abkommen, nämlich dort sind es ja Staaten, die höchst aktiv werden, um Unternehmen und Konzernen Freiräume zu geben für ihr Verhalten, die sie vorher nicht hätten. Das heißt also, die Politik betreibt eine Politik im Interesse der Investoren und der Finanzakteure. Was dabei geschieht, ist, dass die Politik durch ihr Verhalten die bislang geltenden gemeinsamen Grundrechte der wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte aushöhlt oder gar außer Kraft setzt. Und dabei wird ein neuer Souverän ermächtigt, nämlich die transnationalen Konzerne. Die Politik beschert diesen transnationalen Konzernen für ihre Interessenwahrnehmung ein globales Recht, während gleichzeitig die sozialen Rechte der Menschen auf globaler Ebene zurückgeführt werden. Und das nenne ich eine Umkehrung der Menschenrechte. Galt es bislang, dass es Aufgabe des Staates sei, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte garantiert geachtet und erfüllt werden, kehrt sich das um, dass nunmehr ein neues politisches Ziel etabliert wird, nämlich dass der Staat die Rechte der Investoren und der Konzerne durchsetzt, garantiert und erfüllt. Und damit zu den sozialen Menschenrechten. Ich glaube, viel zu wenig ist im Bewusstsein, das ist meine vierte These, dass die sozialen Menschenrechte eine Antwort auf die große Krise des Kapitalismus im letzten Jahrhundert darstellte. Die große Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 hatte zu millionenfacher weltweiter Armut und Arbeitslosigkeit geführt. Die Politik hat darauf reagiert. Allen voran die USA. Der damalige US-Präsident Franklin Roosevelt hat eine Leitformel als Antwort auf die große Weltwirtschaftskrise geprägt, die wir seitdem immer wieder in allen Menschenrechtsdokumenten wiederfinden. Er hat eine Antwort formuliert, die damals genauso utopisch wäre, wie sie heute wieder utopisch ist. Er hat gesagt, wir brauchen eine Orientierung, dass ein Leben garantiert wird, ein Leben in Freiheit von Not und Furcht. Freiheit von Not, also Freiheit von materieller Not, von Armut, Freiheit von Furcht, also ein Leben in Freiheit von existenzieller, sozialer Unsicherheit. Diese Formel ist dann später aufgenommen worden in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 und auch im Sozialpakt 1966. Hier ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Eine Umkehrung der Wahrnehmung der Verantwortung des Staates. Der Staat wird nicht mehr wie in den bürgerlichen Menschenrechten als eine Institution verstanden, die Freiheitsrechte des einzelnen Bürgers bedrängt oder gefährdet und deswegen der Bürger Rechte haben muss gegenüber dem Staat, sondern der Staat wird begriffen als eine Institution, die Freiheitsrechte der Menschen garantieren und durchsetzen muss, und zwar dadurch, dass jeder Mensch nicht nur bürgerliche Freiheitsrechte hat, sondern damit er diese bürgerlichen Freiheitsrechte wahrnehmen kann, müssen diese auch sozial und materiell untermauert sein. Und deswegen gibt es in dieser Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dann auch im Internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte einen ganzen Katalog von Rechten. Ich führe es nochmal auf. Ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und angemessene Ernährung, das Recht auf angemessene Entlohnung und berufliche Zusammenschluss, ein Recht auf Erholung, das Recht auf soziale Sicherheit bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, das ist anders als Hartz IV. Hartz IV bekommt man, weil man bereit ist zu einer Gegenleistung. Hier heißt es, wer arbeitslos ist, hat das Recht auf soziale Unterstützung. Sie merken, das ist ein anderes Denken, das sich da ausdrückt. Dann das Recht auf Gesundheit, Gesundheitsversorgung, kostenlose Gesundheitsversorgung, Recht auf Wohnung, Recht auf Nahrung, Recht auf Bildung, Recht auf Wasser. Und nicht nur das. Das sind alles Rechte, die sich sozusagen an das Individuum richten. Ich habe ein Recht auf Arbeit, ich habe das Recht auf Bildung, ich habe das Recht auf Gesundheit, auf soziale Sicherheit, einen angemessenen Lebensstandard. Es gibt noch einen leider vollkommen vergessenen Artikel, den Artikel 28, der in einer bewundernswerten Formulierung deutlich macht, dass die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte immer auch politisch eingebettet werden müssen. Und dort heißt es, jeder hat den Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die in der vorliegenden Erklärung aufgeführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Sie merken, dass wir es hier mit einem weitgehenden Anspruch haben, den die Weltgemeinschaft hier den Menschen versprochen hat und dabei deutlich gemacht hat, dass der Staat derjenige ist, der gefordert wird und angehalten wird, genau diese Rechte zu achten, zu schützen und zu erfüllen. Diese Trias findet man immer wieder. Das heißt, hier wird deutlich gemacht, wir brauchen eine gesellschaftliche, politische, staatliche und superstaatliche Ordnung, die sich daran orientiert, dass dieser ganze Katalog von sozialen Rechten der Menschen etabliert, durchgesetzt, geachtet, geschützt und erfüllt werden. Das heißt, was wir jetzt erleben ist, dass wir seit der neoliberalen Wende genau an diesem Punkt eine Umkehrung haben. Die Aufgabe, die Menschenrechte zu respektieren, zu schützen und zu erfüllen, wird umgekehrt in eine Verpflichtung des Staates, die Interessen der Investoren, der Konzerne und des Kapitals zu respektieren, zu schützen und zu erfüllen. Und dadurch ist der Staat so etwas wie ein Sicherheitsstaat geworden, der sicherstellt, dass die Investoren zu ihrem Recht kommen, aber nicht mehr bereit ist, sicherzustellen, dass die Menschen mit ihren Rechten zu ihrem Recht kommen. Damit komme ich dann zu meinem Schlusspunkt. Menschen haben Rechte, nämlich ein Recht auf Arbeit, Rechte in der Arbeit und Rechte durch Arbeit. Das ist erstmals formuliert worden 1941 in der sogenannten Atlantikcharta, zu der sich damals auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges Roosevelt und Winston Churchill getroffen hatten. Sie hatten damals auch die Perspektive formuliert, wir müssen ein Europa, eine Welt bauen nach dem Krieg, in dem die Menschen soziale Rechte haben. Es wurde so etwas formuliert wie ein New Deal für die ganze Welt, eine Programmatik, einen Sozialstaat für alle weltweit aufzubauen. Es war also etwas wie ein ökonomisches und soziales Neuordnungsprogramm für, wie es dort in der Präambel heißt, für eine bessere Zukunft für diese Welt. Leitformel war dabei ein Leben, das Recht auf ein Leben in Freiheit von Not und Furcht. Das war der Kernpunkt der Reformen, die man nach dem Zweiten Weltkrieg angehen wollte und auch angegangen ist und dabei, wenn man will, doch eigentlich recht erfolgreich gewesen ist. Ich kann mich noch erinnern, dass ich aufwachsen konnte in Deutschland eigentlich ohne Armut und ohne einen Mindestlohn, der war nicht nötig, weil die Löhne so waren, die allemal über dem Gesetz von 1953 standen. Dieses Gesetz von 1953 hat Mindestbedingungen für humane Arbeit formuliert und dieses Gesetz wurde nie angewandt, weil es nicht nötig war, weil die Politik bis zur neoliberalen Wende in Deutschland sich an dieser menschenrechtlichen Orientierung ausgerichtet hatte. 1941 gab es diesen großen Impuls, nach dem Krieg eine Welt aufzubauen, die sich an den sozialen, wirtschaftlichen Menschenrechten ausrichtete. 1944, nur 3 Jahre später, fand eine wichtige Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation in Philadelphia statt, in der erstmals davon gesprochen wurde, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Rechte haben, Rechte, die ihnen nicht genommen werden können. Und in der Präambel wurde damals gesagt, dass ein universeller und nachhaltiger Friede nur auf der Grundlage sozialer Gerechtigkeit errichtet werden kann. Es entstand so etwas wie ein Geist von Philadelphia, der den gesamten Aufbau aller Industriestaaten und auch der Entwicklungsländer nach 1945 geprägt hat. Und dieser Geist von Philadelphia war von folgenden 5 Merkmal gekennzeichnet. Erstens, Respekt vor der Arbeit. Arbeit ist keine Ware, heißt es da. Deshalb gibt es das Recht auf Gewerkschaften als Voraussetzung für sozialen Fortschritt. Zweitens, zur Armut wird gesagt, wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Solidarität. Armut, wo immer sie besteht, gefährdet den Wohlstand aller. Armut gefährdet den Wohlstand aller. Drittens, wir brauchen eine soziale Demokratie. Gerechtigkeit ist Hauptziel innerstaatlicher und internationaler Ordnung. Und viertens, die Menschenwürde ist die Grundlage und das Ziel aller gesellschaftlichen Ordnung. Und fünftens, die Anerkennung der Würde eines jeden gilt unabhängig von seiner sozialen Stellung und ist für alle gleichermaßen einzuhalten. Wir können das vielleicht im Einzelnen gleich nochmal besprechen, aber diese Trias scheint mir wichtig zu sein, dass man aus diesem Geist von Philadelphia, der die Menschenrechte durchbuchstabieren wollte, deutlich gemacht hat, es gibt wirtschaftliche und soziale Rechte. Zu diesen Rechten gehört das Recht auf Arbeit, Rechte in der Arbeit und Rechte aus der Arbeit. Was immer das im Einzelnen bedeuten können, können wir gleich miteinander besprechen. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und meine Schlussthese formulieren, dass wir endlich Anschluss finden sollten an die weltweite Debatte und auch den Kampf um die sozialen Menschenrechte. Auf der programmatischen Ebene ist das alles längst vorgedacht. Es liegt also an uns selber, uns daran zu orientieren und zu einer Veränderung der grundsätzlichen Ausrichtung unseres Wirtschaftssystems beizutragen. Das UN-Komitee für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte hatte 1999 in Seattle die Leitorientierung für die Wirtschaft folgendermaßen formuliert und gesagt: Das Komitee erkennt an, dass die Liberalisierung des Handels Wohlstand schaffen kann, ist sich aber bewusst, dass Liberalisierung von Handel, Investitionen und Finanzen nicht notwendigerweise auch zu einem günstigen Umfeld für die Realisierung der ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechte führt. Liberalisierung des Handels muss als Instrument, nicht als Ziel verstanden werden. Der Zweck, dem die Liberalisierung des Handels dienen soll, ist die Wohlfahrt der Menschen ein Ziel, dem die internationalen Menschenrechtsinstrumente rechtliche Form verleihen. Ich denke, wenn wir auch nur etwas auf die jetzige Debatte um TTIP blicken, merken wir, dass hier ein völlig anderer Ton angeschlagen wird. Deshalb ist es gut, uns daran zu erinnern. Was ich vielleicht vor etwas vorhin scharf gekennzeichnet und strukturiert habe, wird aber deutlich, was ich mit der Umkehrung der Menschenrechte gemeint hat. Also es geht darum, ein neues Bewusstsein davon zu entwickeln, dass wir mit den Menschenrechten längst eine gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Orientierung haben, die ein Alternativprogramm zum neoliberalen Kapitalismus darstellt. Die Menschenrechte sind eine Antwort auf die wachsenden sozialen, ökologischen und ökologischen Katastrophen. Dabei ist mir völlig klar, dass mit moralischen Appellen eine solche Umsteuerung der Wirtschaft nicht gelingen kann. Nämlich dieselbe Staatsgewalt, welche die Menschenrechte bedroht und die Rechte, die globalen Rechte des Kapitals erweitert, ist letztlich diejenige, die allein diese Rechte auch wirksam schützen könnte. Deshalb ist der Staat sowohl das Problem wie auch die Lösung. Wenn wir also die Rückgewinnung der Menschenrechte erstreiten wollen, heißt das auch, dass wir ein zivilgesellschaftliches Gegenlager formieren müssen, das in der Lage ist, den Staat zu drängen, dass er sich an den sozialen Menschenrechten orientiert. Sozialen Rechte müssen politisch gegen den Staat erstritten werden. Durch den Druck der Menschen von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie ATTAC, den Gewerkschaften und anderen, damit endlich dem Kapital globale soziale Rechte entgegengesetzt werden und für diese Auseinandersetzung die sozialen Menschenrechte als eine emanzipatorische Kraft in Anspruch genommen werden. Ich danke Ihnen.